Wir starten hinein, Pfingsten ist heute. Und ich habe ein bisschen gedacht, wir sind ja mit der Reihe über Abraham fertig und deswegen hatte ich so ein bisschen überlegt, was machen wir denn heute? Und ich habe gedacht, wir könnten den Tag nutzen und könnten mal genau dieses Thema auch zum Thema machen. Und ein bisschen nachdenken über das Werk und das Wesen des Heiligen Geistes. Nun, dass man darüber nachdenken sollte, ist ganz wichtig, es ist ganz spannend, wenn man sich einmal ein bisschen mit der Fragestellung danach beschäftigt, wer ist denn eigentlich der Heilige Geist? Wofür ist er da? Wie bekomme ich ihn denn? Wie wirkt er in mir? Dann gibt es da sehr viel Verwirrung um dieses Thema, oder? Das sehen wir im christlichen Bereich, wenn wir hineinschauen, beispielsweise in die Pfingst- und charismatische Bewegungen, wo am Ende Dinge gelehrt werden über den Heiligen Geist, die daherkommen, dass man klare Linien der Bibel missachtet, ne? Dass man hier biblische Linien über Bord geworfen hat, dass man Dinge vom Heiligen Geist erwartet, die schon längst erfüllt sind. Ne? Wir werden dann nachher nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen drauf kommen. Oder wir gehen beispielsweise in das Thema der Zeugen Jehovas hinein. Wer ist der Heilige Geist bei den Zeugen Jehovas? Das ist nur eine Kraft. Eine ganz unpersönliche Kraft, oder? Oder im Islam, da gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wer der Heilige Geist ist. Er ist unter anderem der Engel Gabriel. Und auch unter dem, was sich christlich nennt, gibt es eine große Bandbreite. Wer ist eigentlich der Heilige Geist, oder? Eine Umfrage der Barna Group aus dem Jahr 2009, das liegt also schon wieder ein bisschen zurück, die ergab, dass 58% der an dieser Umfrage Teilnehmenden, die sich selbst als Christen bezeichneten, den Heiligen Geist nur als ein Symbol für Gottes Macht oder Gegenwart, aber nicht als eine lebendige Person betrachtet haben. Und eine weitere Umfrage der Gospel Coalition, da war es ähnlich, ne? 58% der Befragten, die sich als Christen bezeichneten und sogar 62% derjenigen, die sich als wiedergeborene Christen bezeichneten, sahen den Heiligen Geist eher als ein Symbol, als ein real lebendiges Wesen. Das ist dramatisch. Also wollen wir heute Morgen uns ein paar Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wer ist der Heilige Geist? Nun, wir werden dieses Thema nicht erschöpfend behandeln können. Dafür bräuchte man viel mehr Zeit und ich kann euch nur ermutigen, daheim noch viel tiefer in dieses Thema einzusteigen. Wir werden es heute Morgen tun und werden uns einige der Bilder anschauen, die die Bibel für den Heiligen Geist verwendet. Und anhand dieser in der Bibel verwendeten Bildern darf man einiges lernen über Wesen und Werk des Heiligen Geistes. Vielleicht ein, zwei Gedanken vorneweg. Wer ist der Heilige Geist? Person oder Kraft? Jawohl, der Heilige Geist ist niemand anderes als der lebendige Gott, oder? Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit, oder? Gott ist drei in Person und eins im Wesen. Das ist ganz wichtig. Das werden wir nie ganz restlos aufklären können und verstehen können mit unserem menschlichen Verstand. Aber die Bibel macht das sehr deutlich. Schon im Alten Testament gibt es viele Stellen, die uns zeigen, dass der Heilige Geist sowohl Person als auch Gott ist. Dass er die dritte Person der Gottheit ist. Das heißt, der Heilige Geist ist nicht irgendwer. Sondern denken wir nur an die Situation in Apostelgeschichte 5, als Ananias und Sapphira, ja, da war ja diese Geschichte mit dem Verkauf, da haben viele in Jerusalem, die Gemeinde ist entstanden, es gab so eine Aufbruchstimmung und viele in Jerusalem haben angefangen, das, was sie hatten, zu verkaufen, um es den Armen in der Gemeinde geben zu können. Und dann hat man verkauft, hat das Geld den Aposteln gebracht. Wir dürfen einmal aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 5. Nur um uns das einmal auch zu zeigen. Und zwei, die das auch getan haben, waren Ananias und Sapphira. Nur das Problem war, Ananias und Sapphira, die waren nicht ehrlich. Oder? Die kamen, die haben auch verkauft und die haben einen Teil dessen, was sie verkauft haben, für sich behalten wollen. Das ist auch okay gewesen. Es gab kein Gebot, dass man alles geben muss. Das Problem war, Ananias und Sapphira gingen zu den Aposteln und was haben sie gemacht? Die haben dargestellt, als wäre das alles, was sie gegeben hätten. Und das ist ganz schlicht und einfach, das ist gelogen. Und jetzt ist es interessant, was Petrus hier sagt. Kapitel 5, Vers 3, da heißt es, Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast? So, was hat Ananias, wen hat Ananias letztlich also belogen? Den Heiligen Geist. Da merke ich schon mal, kann ich eine Kraft belügen? Nein, also nur an so einer Stelle, da gibt es ganz viele von denen, sehe ich, der Heilige Geist muss schon mal eine Person sein, sonst hätte ich ihn nicht belügen können. Petrus redet dann weiter, jetzt wird es spannend, Vers 4. Blieb es nicht dein, wenn es so blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Ach, gerade eben hat er aber gesagt, du hast wen belogen? Den Heiligen Geist, das heißt für Petrus. Es ist ein und dasselbe. Der Heilige Geist ist Gott. Nur eine, wie gesagt, von vielen Stellen, die uns zeigen, der Heilige Geist ist Person und ist nicht nur irgendeine Person, ist nicht ein Engelwesen, sondern ist der lebendige Gott. Oder? Das heißt, der lebendige Gott zeigt sich uns in drei Personen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und diese drei sind gleichwertig, sind alle drei Gott. Aber sie haben unterschiedliche Rollen. Und in diesen Rollen haben sie unterschiedliche Aufgaben sozusagen, die sie übernehmen. Und das ist das, was uns die Bibel dann auch zeigt und was sehr spannend ist, wenn man sich damit einmal beschäftigt. Nun wollen wir das tun am Beispiel des Heiligen Geistes und wollen uns mal einige der Bilder, wir werden nicht alle in der Tiefe betrachten können, die die Bibel uns über den Heiligen Geist zeigt, anschauen. Wir schlagen dazu einmal auf Lukas 24, Vers 49. Darf gerne jemand vorlesen. Gut, beim Clemens in der Übersetzung steht, ausgerüstet worden seid. Hat jemand was anderes stehen? Bis ihr angetan werdet. Sehr gut. Der Gedanke bei der Übersetzung, die der Clemens vorgelesen hat, der trifft den Kern, das ist sehr gut. Das griechische Wort heißt aber tatsächlich angetan. Und der Gedanke in diesem griechischen Wort ist nicht nur, dass ich... Wir haben vielleicht hier nicht die Tiefe, die dieses Wort hat. Dieses Wort bedeutet eigentlich, dass ich mich mit etwas bekleide, oder? Sehr gut. Ne? Elberfelder hat es drin. Sehr schön. Ne? Das heißt, das ist das erste Bild, das wir uns heute Morgen anschauen wollen, ist Kleidung. Ein Bild, das die Bibel verwendet, um den Heiligen Geist zu beschreiben, ist Kleidung. Die Jünger sollten mit Kraft aus der Höhe angetan werden, oder? Bekleidet werden, oder? Die sollten förmlich mit dieser Kraft bekleidet werden. Was passiert, wenn ich heute etwas anziehe? Was passiert? Der Daniel kommt hier rein, der trägt heute ein schönes Hemd. Dann bist du nicht mehr nackt. Sehr gut. Also das ist das Erste, was nicht mehr nackt. Und angenommen, der Daniel, wir sehen ihn, wenn er unter der Woche daheim an seinem Häusle was schafft, dann hat er wahrscheinlich eine andere Kleidung an. Wenn er hier reinkommt, dann hat er eine frische, neue Kleidung an. Das ist das, was ich von außen sehen kann. Verstehen wir? Das ist ganz spannend. Wenn der Heilige Geist in ein Leben kommt, dann kann man das von außen sehen. Gottes Geist will mein Leben verändern. Das ist ganz spannend. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Gottes Geist will mein Leben verändern. Wenn ich Christ bin und sich nichts in meinem Leben verändert, wenn alles gleich bleibt wie davor auch, dann bin ich eines mit Sicherheit nicht. Christ. Das geht gar nicht. Der Herr Jesus sagt, in Matthäus Kapitel 5, oder? Sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, verborgen bleiben? Nein, das kann sie nicht. Eine Stadt, die auf einem Berg ist, da sind Lichter an, die sieht man, das sieht, die kann man nicht mehr verbergen, verstehen wir? Wenn Jesus Christus durch seinen Geist, wenn Gott durch seinen Geist Wohnung macht in einem Menschen, und nichts anderes ist es, wenn der Heilige Geist ist ja Gott selber, wenn Gottes Geist in uns Wohnung macht, dann macht Gott selbst in uns Wohnung. Dann kann das nicht verborgen bleiben. Das ist wie eine Kleidung, die ich angezogen habe. Da wird etwas sichtbar nach außen. Bitte, da ist nicht gleich vielleicht alles anders geworden. Versteht? Ja, ist es schon, oder? Aber manches braucht Zeit. Das ist eine wachstümliche Sache, verstehen wir. Aber es ist etwas passiert. Hier steht aber noch etwas. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet. Das ist etwas, was an mir geschieht. Das ist ein Passiv, oder? Seht ihr, dass Gott mir seinen Geist gibt, ist nichts, was ich selber bewirken kann, sondern etwas, was Gott an uns tut. Wann tut Gott das denn? Wann gibt Gott dem Menschen seinen Geist? Bei der Bekehrung. Na, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, dann sehen wir verschiedene Abschnitte, oder? Wir sehen beispielsweise Apostelgeschichte 2, da sind die Juden, die sich erst taufen lassen müssen bei der Pfingstpredigt des Petrus, oder? Und nach der Taufe bekommen sie den Heiligen Geist. Wir sehen Apostelgeschichte 7, wo der Philippus missioniert und dann kommen die Samariter zum Glauben, oder? Und da müssen erst die Apostel kommen und ihnen die Hände auflegen und dann sehen wir Apostelgeschichte 10 beim Cornelius im Haus, oder? Bei den Heiden, als allein durch den Glauben das Ganze geschieht. Jetzt könnte man darüber etwas verwirrt sein und könnte sagen, ja, also einmal wird durch Handauflegung und Gebet der Apostel der Geist gegeben, einmal wird der Geist gegeben, nachdem sie getauft worden sind und einmal wird er gegeben, als sie gläubig werden. Ja, was gilt denn jetzt für uns? Was gilt? Es gibt ja heute Leute, die sagen, du musst dich taufen lassen, damit du den Geist bekommst. Es gibt ja Leute, die sagen, man muss dir die Hand auflegen und über dir beten, dass du den Geist bekommst. Ja, Epheser 1, jetzt haben wir nochmal eine Bibelstelle mehr, ne? Wunderbar. Herrlich, ne? Epheser 1, 14, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ja, aber warum ist das dann nicht in Jerusalem so gewesen? Warum war das nicht bei den Samaritern so? Oh, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde, sehr gut. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Überlegt einmal, was sagt der Herr Jesus, Apostelgeschichte 1, zu seinen Jüngern? Schlagen wir mal auf, wir sind ja Lukas 24, sind wir nicht weit weg, ne? Schaut mal hinein, Apostelgeschichte 1. Was steht da? Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Da heißt es, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Und dann geht es weiter, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, das ist das Gegenstück zu dem, was wir gerade gelesen haben, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und jetzt kommt's, und ihr werdet meine Zeugen sein, nämlich wo? Jerusalem und Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Jetzt sehen wir die Kreise, verstehen wir? Jerusalem und Judäa, wer wohnt da? Wie nannte man die? Die Juden. Wer wohnte in Samaria? Samariter. Was waren denn die Samariter? Es war ein Mischvolk. Aus wem? Aus Österreichern und Deutschen. Richtig, ganz genau. Das war eine Mischung aus Juden und Heiden. Und in aller Welt, wen finden wir da? Die Heiden. Und jetzt merkt mir was, das sind drei Kreise, die der Herr Jesus zeichnet. Wir beginnen bei den Juden, wir gehen weiter über dieses Mischvolk hin zu den Heiden. Und Jesus gebraucht, und verstehen wir, Jesus, das ist jetzt Geschichte, die geschieht. Jesus geht von den Juden den nächsten Schritt über das Mischvolk hin zu den Heiden. Und an allen drei Orten handelt er anders. Und das hat einen Grund. Warum mussten die Juden in Jerusalem sich taufen lassen, bevor sie den Geist bekamen? Was haben die ein paar Wochen vorher getan? Jerusalem war voll. Dreimal im Jahr war Jerusalem voll von Menschen, die aus aller Welt nach Jerusalem kamen, um die drei großen jüdischen Feste zu feiern. Das Passafest, das Pfingstfest und, was ist das dritte? Laubhütten. Na, ein paar Wochen vorher war das Passafest, da war die gleiche Menge versammelt in Jerusalem. Und da ging es darum, da kam Jesus, zieht nach Jerusalem ein. Und dann steht Jesus vor dem Palast des Pilatus und die Menge ruft, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jetzt sind 50 Tage vergangen. Viel ist geschehen. Jesus ist gekreuzigt worden. Jesus ist auferstanden. Und jetzt steht die Menge wieder da und sagt, wir glauben ihm. Und was geschieht durch die Taufe? Das ist Buße. Das ist eine ganz klar erkennbare Umkehr für alle. Na, stellt euch mal vor, da wäre Markt Oberdorf versammelt gewesen und hätten geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und ein paar Wochen später ist dieselbe Masse wieder versammelt und aus dieser Masse schreien welche, wir glauben an ihn. Kann ich das sehen? Nein. Kann ich leicht schreien. Das war ein Schritt nach draußen zu bekennen, jawohl, mein Leben gehört Jesus. Diese Taufe, das war etwas Öffentliches. Der Dominik tritt aus der Menge heraus, oder? Und wird getauft. Und alle in Jerusalem konnten das sehen. Und jetzt war klar, der hat sich wirklich zu Jesus bekannt. Seht ihr, es hat ja einen Grund, warum Gott das so gemacht hat. Und jetzt gehen wir weiter zu den Samaritern. Was war bei den Samaritern das Problem? Was war bei den Samaritern das Problem? Denkt mal, als die Juden aus Babylon zurückkamen, der Tempel wieder gebaut werden sollte, wer wollte mitmachen? Wer wollte mitmachen beim Tempel? Richtig, die Samariter. Das waren Samariter, das steht ganz klar drin. Das verstehen wir. Die wollten mitarbeiten am Tempel. Und was war die Antwort? Nein. Könnt ihr nicht. Ihr verehrt andere Götter wie wir. Und dann versteht man auch die Geschichte in Johannes 4, wenn die Frau am Jakobsbrunnen eine Samariterin sagt, die einen sagen, wir sollen in Jerusalem anbeten, wir aber verehren hier auf dem Berg Gerizim. Verstehen wir? Die haben sich ihre eigenen Tempel, ihre eigenen Heiligtümer gebaut. Es war eine Mischreligion, so zwischendrin. Und die Juden und die Samariter, die hatten sich besonders lieb. Die hatten sich zum Fressen gern, im wahrsten Sinne des Wortes. Na, verstehen wir? Die hassten sich. Das war ein Hass. Und jetzt kommt das Evangelium von den Juden. Der nächste Punkt wäre genau dieser Zwischenstufe. Diese Mischung aus Heiden und Juden, das sind die Samariter gewesen. Da kommt das Evangelium hin. Und die Menschen nehmen dieses Evangelium an. Und was passiert? Was muss geschehen? Zwei Apostel kommen. Welche zwei? Petrus und Johannes. Und was müssen die tun? Die beten und dann legen sie ihnen die Hände auf. Und was bedeutet Handauflegung in der Bibel? Bitte? Befähigung, das kann die Folge sein. Was bedeutet Handauflegung als allererstes? Ich mache mich eins mit diesem. Deswegen sagt das ja auch der Paulus, dem Timotheus, niemand vorschnell die Hände aufzulegen. Oder? Da mache ich mich mit jemandem eins, verstehen wir? Das war ein Signal nach außen. Was zeigen Petrus und Johannes dadurch den ganzen Juden auch außenrum? Dieser Zaun ist abgebrochen. Sie gehören dazu. Und jetzt bekommen sie den Heiligen Geist. Und jetzt geht's weiter. Nächster Schritt. Zwischenstufe ist genommen. Nächster Schritt ist zu den Heiden. Cornelius im Haus. Wie geschieht's da? Der Petrus predigt und während er predigt und davon redet, dass in dem Namen Jesus alle Vergebung der Sünden haben, die an ihn glauben, was geschieht in genau diesem Moment? Fällt der Heilige Geist auf sie. Verstehen wir? Das ist wie eine Entwicklungsstufe. Und das ist ganz spannend. Welcher Apostel war an allen drei Stellen anwesend? Petrus. Warum? Was hat Jesus dem Petrus nämlich gegeben? Matthäus Kapitel 16. Richtig. Und was noch? Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Und jetzt war es Petrus' Aufgabe, aufzuschließen, zuerst bei den Juden, Pfingstpredigt, bei den Samaritern mit der Handauflegung und dem Gebet und der Gabe des Geistes und dann bei den Heiden, Cornelius, ne, Apostelgeschichte 10. Und jetzt haben wir den Plan erreicht. Gott hat gesagt, oder durch Jesus, von Jerusalem und Judäa nach Samaria bis ans Ende der Erde. Jetzt waren die Stufen durchlaufen. Das heißt, welches Modell muss dann das jetzt gültige sein? Das letzte. Und genau das finden wir dann in den Briefen wieder, oder? So bekomme ich den Heiligen Geist. Einfach indem ich gläubig werde an Jesus Christus. Warum das so ist, werden wir auch gleich noch sehen. Ja? Also, Kleidung. Wir werden angetan mit Heiligem Geist. Da geschieht eine nach außen sichtbare Veränderung, wenn Gottes Geist in mein Leben kommt. Nun gehen wir mal hinein in das Matthäusevangelium Kapitel 3, Vers 16 und schauen uns ein weiteres Bild an über den Heiligen Geist, was die Bibel verwendet. Was heißt es hier? Darf gerne jemand vorlesen wieder? Matthäus 3, Vers 16, darf gerne jemand vorlesen? Welches Bild wird hier verwendet für den Heiligen Geist? Die Taube. Nun, das ist ganz spannend. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, hätte ja auch ein Adler sein können, wäre majestätischer gewesen, oder? Warum die Taube? Wie kriegen wir das raus? Was müssen wir tun? Oh, wo kommt die Taube noch vor in der Bibel, oder? Na, und dann könnte man eine Konkordanz in die Hand nehmen und schaut sich mal einfach Stellen über die Taube an. Und ganz schnell ergibt sich ein wunderbares Bild, wie gerade die Taube in der Bibel benutzt wird, um ganz viele Eigenschaften und Dinge, die der Heilige Geist tut und ist, zu beschreiben. Nun, wenn wir beispielsweise in Matthäus 10, Vers 16 schauen würden, brauchen wir jetzt nicht tun, na, dann wird uns da die Taube vorgestellt, na, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Da sehen wir, die Taube war ein Bild für was? Für Reinheit, Makellosigkeit. Und jetzt ist es ganz spannend, wenn wir in den Opferdienst des Alten Testamentes hineinschauen, dann gab es genau einen einzigen Vogel, der auch als Opfer verwendet werden durfte, nämlich die Taube. Na, surprise, surprise. Na, das war der einzigste Vogel, der auch als Opfer verwendet werden durfte. Und zwar als Opfer für wen? Wer hat eine Taube als Opfer verwendet? Die Armen. Ach, herrlich. Und jetzt merke ich etwas. Verstehen wir? Das heißt, die Armen hätten kein Opfer gehabt, wenn es nicht was gegeben hätte? Die Taube, das heißt, was hilft die Taube den Armen? Sie hilft ihm aus seiner Not. Ach, als was ist uns der Heilige Geist gegeben? Wie nennt ihn Jesus selbst? Tröster? Beistand? Fürsprecher? Das Wort heißt Parakletos, oder? Das bedeutet so viel wie Fürsprecher. Als der, der an meiner Stelle für mich spricht, ist das nicht herrlich. Es gibt übrigens zwei Fürsprecher in der Bibel. Einen auf der Erde und einen im Himmel. Auf der Erde ist wer der Fürsprecher? Und der Heilige Geist. Das ist unser Fürsprecher. Wer ist unser Fürsprecher im Himmel? 1. Johannes 2, Vers 1. Da ist es Jesus. Da könnt ihr anschauen, mehr Stellen gibt es gar nicht über den Fürsprecher. Einen Fürsprecher auf der Erde, nämlich den Heiligen Geist, der sich unserer Schwachheit annimmt, ist das nicht herrlich, verstehen wir? Und einen Fürsprecher im Himmel, Jesus Christus, na, der sich für uns aufgrund unserer Sünden vor Gott verwendet und einsetzt. Wunderbares Bild. Na, diese Reinheit, der Heilige Geist ist völlig heilig und rein. Und diese Tatsache, dass er sich unserer Schwachheit annimmt. Er war das Opfer für die armen Leute. Aber das war gar nicht alles. Schlagen wir mal auf. Psalm, die rechte Seite hier darf aufschlagen. Psalm 55, Vers 6 bis 7. Und die linke Seite darf aufschlagen. Jesaja 63, Vers 14. Die Taube spricht noch von viel mehr. Also, rechte Seite. Psalm 55, 6 bis 7. Einmal vorlesen, bitte. Wer es hat? Wahnsinn, da ist der David, oder? Und er ist in einer, in was für einer Situation steckt der David? Was macht diese Situation mit ihm? Was steht hier? Furcht und Zittern überkamen mich. Schaudern bedeckte mich. Und jetzt wünscht er sich nur noch eins, dass er aus dieser Situation entfliehen kann. Das wünschen wir uns alle, wenn wir in solchen Stunden kommen, oder? Dass wir irgendwie da raus entfliehen können. Und was wünscht er sich für dieses Entfliehen? Er wünscht sich Flügel wie die der Taube. Dann wollte ich hinfliegen und was finden? Ruhe. Jesaja 63, Vers 14. Linke Seite, bitte einmal vorlesen. Jesaja 63, Vers 14. Und dann erleben wir etwas Wunderbares, was Gottes Geist tut. Gerne jemand lesen? Also linke Seite ist von mir links. Hat's jemand? Jesaja 63, 14, sonst lese ich, wie das Vieh, das in die Talebene hinabsteigt, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. Das heißt, was haben die Israeliten erlebt? Wer hat sie zur Ruhe gebracht? Der Geist Gottes. Verstehen wir? Der David wünscht sich Flügel wie die einer Taube, dass er zur Ruhe bringt. Und genau das ist das Werk, das uns Gottes Geist schenkt, oder? Dass er uns zur Ruhe bringt. Wie macht Gottes Geist das denn? Wie macht Gottes Geist das, dass er uns zur Ruhe bringt? Was ist das Hauptwerk des Geistes? dass er uns Jesus zeigt. Verstehen wir? Gottes Geist zeigt uns unsere Sünde, das ist das eine, oder er überführt uns von Sünde. Und dann zeigt er uns den, der alles gut gemacht hat, Jesus Christus. Seht ihr, mich erinnert es immer an meine Zeit, als ich noch Bodybuilding gemacht habe, noch ein Fitnessstudio hatte. Und da, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich war eingeladen, ich hatte einen Freund, der hat in einem Security-Dienst gearbeitet und dadurch hatte ich so VIP-Karten bekommen für so einen Bodybuilding-Wettkampf. Also ich habe nicht teilgenommen, so, da hat es bei mir nie gelangt. Ne? Aber als Stargast war an diesem Abend Jean-Pierre Füchs anwesend. Kann man gern mal googeln, wer das will. Der hat ausgeschaut wie eine Rittersporttafel, genauso breit wie hoch. Ne? Ungefähr 150 Kilo bei 1,80 Meter oder 86 Körpergröße, irgendwie sowas. Also ein Mordskerl, kein Fett. Top definiert. Und als der auf die Bühne kam, da wurde der Saal still. Und ich hatte danach die Möglichkeit, nach diesem Auftritt von dem Jean-Pierre Füchs, der war damals Mr. Universe, kann ich mir vorstellen, dass der im Universum, zumindest auf menschlicher Ebene, nichts Vergleichbares mehr gefunden hat. Aber nur auf menschlicher. Und körperlich betrachtet. Der saß dann vor mir und ich habe mir ein Autogramm geholt, das ich mir dann in mein Fitnessstudio gehängt habe, so ein Bild. Und du wusstest gar nicht, wo du anfangen sollst, wo der aufhört und wo der endet. Das war ein Riesenkerl. Ja? Und ich habe ja bis dahin schon auch ganz ordentlich trainiert gehabt. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, was war danach, als ich in mein Fitnessstudio kam, wie habe ich mich wohl gefühlt? Auch schlecht. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe überlegt, ob ich jemals eine Hantel in die Hand genommen habe. Na, verstehen wir? Wenn du einmal sowas gegenüber hast. Und genau das macht Gottes Geist mit Jesus Christus. Verstehen? Er verherrlicht uns Jesus. Oh, da werde ich ganz klein mit Hut. Verstehen wir? Und da wird Jesus mir ganz groß. Aber genau da finde ich Ruhe. Verstehen? Da macht er mir die Verheißungen Jesu groß, oder? Da zeigt er mir, dass seine Verheißungen nicht an mich gebunden sind in letzter Konsequenz, sondern er tut, was er versprochen hat. Da zeigt er mir die Vergebung meiner Schuld. Da zeigt er mir all den Reichtum, den ich habe in und durch Jesus Christus. Und was findet meine Seele jetzt? Ruhe. Verstehen wir? Die Flügel der Taube und ich finde Ruhe. Herrlich. Aber das ist gar nicht alles. Jetzt sind wir ja schon im Jesaja. Schlag mal auf, Jesaja 38, Vers 14. Warum das Bild der Taube? Darf gerne wieder jemand vorlesen, Jesaja 38, Vers 14.
Wie eine Schwalbe eines Frosses verzwitscherte ich, wurde wie die Taube. Verschmachtend blickte meine Augen zur Höhe, hatte ich in den Bedrängnis, tritt als Bürger für mich.
Genau, der Timo hat vorgelesen, so zwitscherte ich. Ist bei dir so übersetzt, gell? Bitte? Gurte wie eine Taube. In was für einer Situation ist der Jesaja hier? Schmachtend blickte mein Auge zur Höhe. O Herr, mir ist bange. Tritt als Bürger für mich ein. Oder? Man kann auch übersetzen an dieser Stelle, wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich gurte wie die Taube. Das heißt, das Gurren der Taube wird verglichen mit was? Mit dem Klagen der Menschen. Da ist einer in einer notvollen Situation und er klagt, er gurt wie eine Taube. Und jetzt auf einmal erinnert uns das an etwas. Wer ist es denn, der uns vertritt in unseren notvollen Situationen, wenn wir nicht mal mehr wissen, wie wir beten sollen? Wer ist es? Mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott, der Heilige Geist, Römer 8, Vers 26. Wunderbar. Verstehen wir? Und wieder ein Bild. Wieder ein Inhalt. Ne? Wir können einmal aufschlagen, Hosea 11, Vers 11. Also mit der Taube kann man sich viel beschäftigen, wie ihr seht. Wir werden nicht alles betrachten, dafür fehlt die Zeit. Hosea 11, Vers 11. Darf gerne wieder jemand vorlesen. Hosea 11, Vers 11. Da geht es um die Rückkehr des Volkes Israel, oder? Aus Ägypten und aus Assyrien. Und jetzt ist da ganz interessant. Ich lese mal vor. Wie Vögel werden sie zitternd herbeieilen aus Ägypten. Und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Was machen denn die Tauben im Land Assyrien? euch das nicht gefragt bei der Stelle? Was machen die da? Eine Taube kommt ja wieder zurück. Das heißt, die muss irgendwann dahin geflogen sein. Wisst ihr, warum die dahin fliegen? Danke. Das ist der Winterurlaub. Die überwintern. Und dann ist die Taube tatsächlich der erste Vogel in Palästina, in Israel, der aus dem Winterurlaub zurückkommt. Das heißt, was sehe ich, wenn die Taube kommt? Der Winter ist vorbei. Versteht ihr? Der Winter ist vorbei. Und was zeigt mir das? Was passiert? Jetzt schauen wir raus. Der Winter ist vorbei. Der Frühling geht los. Und was passiert plötzlich um uns herum? Was entsteht? Vorher hat alles wie ausgeschaut im Winter. Wie schaut es aus draußen? Tot und kahl. Und jetzt kommt auf einmal Leben. Verstehen wir? Das ist das, was der Heilige Geist uns vor Augen malt. Er ist der Bote des Lebens. Der erste Vogel, der aus dem Winterurlaub in das Land Israel zurückkehrt. Die Taube. Die anzeigt, der Winter ist vorbei. Jetzt kommt wieder das Leben. Seht ihr, genauso hat es doch auch der Noah erlebt. Denkt mal, was war denn beim Noah? Der saß da in seiner Arche fest auf dem Berg Ararat. Raus konnte er nicht, außenrum war noch lauter Wasser. Und dann hat er das Fenster geöffnet und hat einen Raben und eine Taube fliegen lassen, oder? Die Taube kam wieder, die hat nichts gefunden. Beim zweiten Mal, als er die Taube wieder fliegen lässt, da kommt die Taube zurück. Und was hat sie dabei? Einen Ölzweig, einen Zweig vom Ölbaum. Und was weiß der Noah in diesem Moment? Es gibt wieder Leben. Verstehen wir, da ist das Gericht Gottes. Es gibt einen Ort, wo das Gericht Gottes die Flut vorbei ist und wo wieder Leben möglich ist. Verstehen wir? Und das macht die Taube ihm deutlich. Und das macht der Heilige Geist uns groß. Zu welcher Tageszeit kommt die Taube übrigens zurück mit dem Ölzweig? Am Abend. Und was geschah am Abend? Zwischen den zwei Abenden. Bevor es der Tag zu Ende war, da starb Jesus Christus auf Golgatha. Verstehen wir? Und jetzt ist Leben wieder möglich, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Verstehen wir? Jetzt gibt es einen Ort, wo das Gericht Gottes vorbei ist, wo das Wasser der Flut abgelaufen ist. Die Taube berichtet das dem Noah. Und der Heilige Geist richtet unseren Blick genau auf diese Tatsache. Leben ist wieder möglich. Herrlich. Aber da passiert noch etwas. Ne? So eine Taube. Was macht die immer? Deswegen kann man die gut als Brieftaube verwenden. Das gehen wir mal aus der Bibel erstmal nochmal raus, aber das steckt in dem Zusammenhang mit Hosea 11. Was macht so eine Taube? Wohin fliegt die wieder? Die fliegt immer nach Hause. Die fliegt immer nach Hause. Der Heilige Geist, der lebt jetzt in uns. Und wohin führt er uns? Nach Hause. Wo ist denn unser Zuhause? Ja, in der Ewigkeit. Gibt es ein schönes altes Lied, da heißt es über den Heiligen Geist, der zum Heiland uns führt. Weiß jemand, wie es weitergeht? Und dann himmelwärts weist. Und das ist eine schöne Geschichte im Alten Testament, oder? Da ist die Rebekka. Die Rebekka war die Braut des Isaak, oder? Und dann wird der Abraham schickt für seinen Sohn, der Vater schickt für den Sohn einen Boten, um die Braut zu holen. Herrlich. Sehen wir dieses Bild. Und er holt die Braut, der Eliezer, oder? Und er führt die Braut durch die ganze Wüste bis nach Hause zum Isaak. Herrlich, so einen Eliezer hat Gott uns auch geschenkt in seinem Geist. Ach, und was wird der Eliezer gemacht haben? Die Rebekka saß da auf dem Kamel. Instagram und YouTube-Videos und Co. gab es ja noch gar nicht. Und Fotografien auch nicht. Die wusste ja gar nicht, wie der Isaak aussieht. Was wird die Reise über wohl gemacht haben? Die sind ein paar Wochen unterwegs gewesen auf ihren Kamelen. Stellt euch mal vor, ihr werdet die Rebekka. Was werdet ihr wohl machen mit dem Eliezer? Oh, die wird in Löchern. Ja, wie ist er denn, der Isaak? Wie schaut er aus? Wie ist er? Wie ist er in seinem Wesen? Wie ist es dort? Und was wird der Eliezer gemacht haben? Wie? In den schönsten Farben und Formen. Verstehen wir? Herrlich. Ach, genau das macht der Heilige Geist an uns. Könnte man noch viel nachdenken über die Taube. Wir müssen weiter. Na, sonst verlieren wir uns ganz in der Taube. Aber ich kann euch ermutigen, es gibt noch manches, auch in und um die Taube und den Heiligen Geist zu entdecken. Wir gehen weiter, ein weiteres Bild, das wir in der Bibel finden. Apostelgeschichte 2, Vers 3, dürfen wir mal aufschlagen. Da heißt es, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Wieder ein Bild für den Heiligen Geist, Feuer. Jetzt gehen manche her und kommen mit der Feuertaufe, bitte. Die Feuertaufe in Matthäus 3 oder auch im Lukas-Evangelium bei der Taufe des Herrn Jesus, durch Johannes den Täufer angekündigt oder Markus-Evangelium, ist immer ein Gericht. Der Heilige Geist tauft nicht mit Feuer. Ich werde entweder mit Heiligem Geist getauft oder ich werde mit Feuer getauft. Ich kann es mir aussuchen. Na, aber was dann in manchen Kreisen daraus gemacht wird mit der Feuertaufe, das ist ein Vergewaltigen wirklich dieser Bibelstelle. Denn in Matthäus 3, beispielsweise, als der Johannes der Täufer davon spricht, dass der Herr Jesus, dass nach ihm einer kommen wird, der wird euch mit Heiligen Geist taufen, dann spricht er vom Gericht, von der Wurfschaufel und von dem Feuer. Das ist keine Taufe, die der Heilige Geist durchführt. Der tauft nicht mit Feuer, verstehen wir? Das ist biblisch nicht korrekt. Wann werde ich denn übrigens getauft mit Heiligem Geist? Richtig, bei der Wiedergeburt. Da ist die Bibel völlig klar. Das heißt, das, was in die charismatische Bewegung in der heutigen Zeit, na, wenn wir ab dem ausgehenden 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die lebte aus dem Gedanken, wir brauchen wieder so ein Erlebnis. Wir brauchen diese Taufe mit dem Heiligen Geist, aber die habe ich doch schon. Verstehen wir? Da hat man sich nach etwas gesehnt, was die Bibel sagt, das hast du bereits. Und das wird ein Problem. Also getauft mit dem Heiligen Geist bin ich, wenn ich bekehrt bin. Was hat jetzt das Feuer auf sich? Wie kommt dieses Feuer auf die Jünger hier in der Apostelgeschichte? Was heißt es hier? Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Das ist ganz interessant. Na, was hat eine Zunge auf sich? Also sind Zungen, die wir als erstes sehen, wir Zungen, und die Zungen sind wie vielteilig? Zweiteilig. Wofür ist eine Zunge da? Wofür steht eine Zunge? Was mache ich mit der Zunge? Reden, oder? Darum geht es, oder? Es geht um eine Botschaft. Die Jünger bekommen eine Botschaft und werden fähig, eine Botschaft weiterzugeben. Warum zweigeteilt? Für wen ist die Botschaft? Ab jetzt. Es gibt zwei große Gruppen. Juden und Heiden. Verstehen wir? Das ist eine Botschaft, die jetzt für Juden, und die beginnt doch jetzt, Apostelgeschichte 2. Jetzt ist Geburtsstunde der Gemeinde zweigeteilt. Es geht an Juden und es geht an Heiden, an beide Seiten gleichermaßen. Verstehen wir? Deswegen die zweigeteilte Zunge ist eine Botschaft. Und diese Botschaft, die sie weitergeben durch den Geist, ist nichts anderes als, von wem kommt die? Ja, von Gott. Und Gottes Wort ist nach Jeremia 5, Vers 14 und 23, Vers 29 wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Verstehen wir? Darum diese Feuerzunge. Es geht darum, dass diese Botschaft, die sie verkünden, die Gottes Geist nun in sie hineinbringt, das ist wie ein Feuer. Nicht eine Taufe mit Feuer, sondern diese Botschaft, die Gottes Geist in sie bringt und ihr nun weitergibt, das ist ein Feuer. Das heißt, dieses Wort Gottes, dass der Heilige Geist nun wirkt, das kann niemand aufhalten. Der Heilige Geist ist also in seinem Wirken wie ein Feuer. Oder? Und Feuer in der Bibel, was macht es immer? Bitte? Es macht hell, das ist richtig, solange man daneben steht. Na? Gibt es ja den Spruch, nein, den glaube ich, den bringe ich jetzt hier nicht. Meine Kinder kennen ihn, die Leni lacht schon, die weiß genau, um was es geht. Ne? Alle Kinder sitzen um das Feuer, nur nicht Brigitte. Die sitzt. Okay. Na, also, habt ihr noch nie gehört, oder? Ihr seid schon so lange nicht mehr Kinder gewesen. Na, also, Feuer ist hell. Da hast du vollkommen recht. Aber was macht Feuer? Es verzehrt, es verbrennt. Der Heilige Geist kommt in unser Leben, diese Botschaft kommt in unser Leben, und was verbrennt sie jetzt? Die Sünde in meinem Leben, verstehen wir? Deswegen schreibt Paulus auch im 1. Thessalonicher Kapitel 5, oder? Sagt er, den Geist löscht nicht aus. Das ist wie ein Feuer. Und manchmal spüren wir dieses Feuer. Da trifft uns Gottes Wort an einer Stelle und ich spüre es innerlich. Und ich begreife, jawohl, und jetzt habe ich eine Möglichkeit. Entweder gebe ich der Sache nach und lasse dem Heiligen Geist seinen Willen und tue das, was er von mir will. Oder ich beginne sein Feuer auszulöschen. Dann ist er immer noch da, aber er kann nicht so wirken, wie er es gerne täte. Feuer, ein Bild für den Heiligen Geist. Na, wir gehen weiter, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen und ich werde nicht mehr alles sagen, aber ihr dürft daheim nachlesen. 2. Korinther, wenn wir da hineinschauen würden, und den 1. Johannesbrief, dann wird der Heilige Geist verglichen mit dem Salböl. Und das ist ganz spannend. Wie wurde denn Öl in der damaligen Zeit gewonnen? Konnte ja nicht in Aldi gehen und eine Flasche Öl geschwind mal kaufen. Pressen von Oliven. Gell? Ganz genau. Das heißt, man hat Oliven zerstoßen und nur wenn die Oliven zerstoßen wurden, dann konnte das Öl fließen. Seht ihr, damit der Heilige Geist überhaupt kommen konnte, musste ein anderer für uns zerstoßen werden. Nämlich der Herr Jesus. Und das macht Sinn. Wenn wir jetzt ins Alte Testament gehen, beispielsweise bei der Reinigung des Aussätzigen, dann erleben wir da ein ganz seltsames Ritual. In Levitikus 14, also 3. Mose 14, erleben wir beispielsweise bei der Reinigung des Aussätzigen Folgendes. Da geht der Priester her und dann nimmt er das Blut und dann tut er das Blut an das rechte Ohrläppchen, an den rechten Daumen und dann an den rechten Zeh. Und dann nimmt er das Öl, und was macht er jetzt mit dem Öl? Er tut das Öl ans rechte Ohrläppchen, an den rechten Daumen, an den rechten Zeh. Und was lernen wir? Wo das Blut Jesu hingekommen ist, da kann Gottes Geist auch hinkommen. Verstehen wir? Ich brauche die Reinigung durch sein Blut, damit sein Geist Einzug halten kann in mein Leben. Das ist logisch, denn wer ist der Heilige Geist? Er ist Gott. Und was geht nicht zusammen? Gott und Sünde. Verstehen wir? Und das ist ein Prozess auch in meinem Leben. Dort, wo ich gereinigt werde durch das Blut Jesu, hält der Heilige Geist Einzug in mein Leben. Aber jetzt geht es darum, dass jeder Bereich meines Lebens, oder mein Ohrläppchen, für was steht das Ohr? Auf mein Hören, mit was füttere ich mich? Was schaue ich mir an? Was höre ich mir an? Das muss geheiligt werden, verstehen wir? Mein Daumen, wofür steht das? Für das, was ich tue. Verstehen wir? Darf Gott bestimmen über das, was ich tue? Und dann merke ich so viele Dinge, die falsch gelaufen sind in meinem Leben. Und jetzt darf ich wieder wohin blicken? Auf Jesus. Verstehen wir? Und dann erlebe ich, wie der Heilige Geist auch diese Bereiche beginnt zu verändern. Wofür steht der rechte Zeh? Das ist für meinen Fuß, wohin ich gehe. Wie sind die Wege meines Lebens? Auch da gibt es so viele Dinge, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Und jetzt zeigt mir der Heilige Geist das. Und jetzt erkenne ich das und ich lasse Jesus ran an meine Schuld. Das Blut kommt dorthin. Verstehen wir? Und jetzt kann Gottes Geist mich an dieser Stelle füllen. Wunderbar. Aber es geht hier um mehr. Es geht nicht nur um diese Art von Öl, sondern ganz konkret ist die Rede von der Salbung. Ach, und dann macht das Neue Testament deutlich, wenn ich gläubig geworden bin an Jesus Christus, dann habe ich die Salbung mit dem Heiligen Geist. In dem Moment ist das an mir. Es gibt keine extra Salbung mehr. Gell? Und wovor spricht eine Salbung? Wer wurde denn im Alten Testament gesalbt? Könige und Priester. Ja, Propheten manchmal noch. Na, also Könige und Priester, die wurden gesalbt für ihren Dienst, oder verstehen wir? Das heißt, Gott salbt mich durch seinen Geist, weil wir zu was gemacht sind, Offenbarung 1? Zu Königen und Priestern. Ist das nicht herrlich? Ach, und dass der Heilige Geist mein Salböl ist, ist der Beweis dafür, dass Gott mich in diesen Stand gerufen hat. Der sichtbare Beweis dafür. Aber das ist noch lange nicht alles. Wenn wir dieselben Stellen oder dieselbe Stelle im Korintherbrief weiterlesen würden und die im Epheserbrief, dann steht auf einmal nicht nur vom Salböl die Rede, sondern von der Versiegelung. Weil vom Unterpfand, Versiegelung kommt gleich noch, Entschuldigung. Na, vom Unterpfand. Was ist ein Unterpfand? Der Heilige Geist ist auch unser Unterpfand. Was ist ein Unterpfand? Das ist eine Sicherheit, oder? Das griechische Wort, das verwendet wird, beinhaltet den Gedanken, eine große Anzahlung, die im Voraus gegeben wird, als Sicherheit, dass das Ganze bezahlt werden wird. Das heißt, ich habe was bekommen? Eine Anzahlung, und nicht nur eine Anzahlung, sondern mit dieser Anzahlung, der größte Teil ist bezahlt, mit dieser Anzahlung eine Garantie. Oder? Das wird ganz sicher, und was ist mir denn jetzt garantiert durch den Heiligen Geist? Das sind zwei Dinge, 2. Korinther 5,5 und Epheser 1,4, kann man sich, 14, kann man sich aufschreiben. Zwei Dinge sind uns garantiert. Genau, das ist die Versiegelung dann, genau. Und in Epheser 1, Vers 14 macht er deutlich, es geht um unser Erbteil. Es geht um unser Erbe. Ich werde mein Erbe in der Ewigkeit bekommen. Warum? Gott hat es mir jetzt schon zugesichert, indem er mir seinen Geist gegeben hat. Das ist doch gewaltig, oder? Das ist herrlich. Die Anzahlung des Geistes ist da. Das ist wie, wie die Eintrittskarte sozusagen in mein Erbe. Ich habe die schon. Und noch etwas, 2. Korinther 5, Vers 5. Es geht nicht nur um die Ewigkeit, was das Erbteil anbelangt, sondern auch um die Erlösung meines Leibes. Jetzt leiden wir noch darunter, oder? Dass unser Leib gebunden ist immer wieder an die Sünde, oder? Paulus beschreibt das sehr schön in Römer 7. Darunter leiden wir an diese Tatsache, dass wir in diesem Leib gebunden sind an die Sünde. Aber wir sind freigemacht in Jesus. Aber dass unser Leib völlig erlöst wird, das geschieht in der Ewigkeit. Und der Heilige Geist ist das Unterpfand, die Garantie darauf, 2. Korinther 5, Vers 5, dass Gott das tun wird. Das ist herrlich. Kann ich ihm jetzt schon danken. Herr, dass du meinen Leib auch erlösen wirst und dass du mir mein Erbteil geben wirst. Und so können wir durch die Bibel gehen und jetzt schließen wir und würden noch viele spannende Bilder finden. Beispielsweise die Versiegelung, oder? Wofür war ein Siegel da? Jawohl, das ist mein Eigentum, oder? Das gehört mir. Gott gibt uns, wenn er uns seinen Geist gibt, ein Siegel, dass ich ihm gehöre für Zeit und Ewigkeit. Oder? Da könnte man sich jetzt beschäftigen, was alles versiegelt war in der Bibel. Ist total spannend, schaut euch das mal an. Na, wenn wir in den Johannes-Evangelium schauen, Apostelgeschichte oder auch an anderer Stelle, dann wird auch das Bild des Wassers verwendet. Ja? Wofür war Wasser notwendig in der damaligen Zeit? Ganz besonders. Reinigung, ja. Was noch? Zum Leben erstmal, oder? Ich konnte ohne Wasser gar nicht leben. Und dann erleben wir die Frau am Jakobsbrunnen, der sagte, Herr Jesus, wenn sie ihm glaubt, dann wird es in ihr zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben quillt. Er wird, verstehen wir, er wird ihr Leben in sie hineingeben, oder? Und ihren Lebensdurst völlig stillen. Und dann sagt er weiter, dass dieses Wasser in uns aus uns herausfließen wird, oder? Wir werden zum Lebensspender für die Welt um uns herum. Herrlich, was Gottes Geist da an uns tut. Oder wir denken an Johannes 3, Vers 8 beispielsweise, wo der Heilige Geist verglichen wird mit dem Wind, oder? Und so wie ich den Wind nicht kontrollieren kann, so kann ich das Wirken des Geistes nicht kontrollieren, aber ich sehe seine Auswirkungen. Ich kann Wind nicht sehen, aber was sehe ich, wenn ich rausschaue und Wind geht? Jawohl, ich sehe die Auswirkungen, ich sehe, wie es weht, oder? Verstehen? Und genauso, die Menschen können Gott nicht sehen, die können den Heiligen Geist nicht sehen, aber was sie sehen können, ist, wenn Gottes Geist das Leben eines Menschen verändert. Wenn mich Gottes Geist Stück für Stück verändert. Welches Medium benutzt Gottes Geist denn dazu? Schlag mal auf, Sprüche 1, Vers 23, ein wunderschöner Vers. Gäbe es noch viele andere auch. Sprüche 1, Vers 23. Da heißt es, kehrt um zu meiner Zucht, siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun meine Reden. Ja? Das heißt, kehrt um zu meiner Zucht, zu meinem Gesetz, siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun meine Rede. Das heißt, wo strömt Gottes Geist hervor? Laut. In seinem Wort. Und wenn wir Menschen werden wollen, die von Gottes Geist bewegt sind, die von Gottes Geist verändert werden, dann müssen wir Menschen werden, die in Gottes Wort zu Hause sind. Das ist es, was Gottes Geist benutzt. Damit verändert er mein Denken. Damit gibt er mir die Kraft. Damit verändert er mich. Und macht mich zu einem Menschen, an dem andere sehen können, dass Gott Realität ist, weil er mein Leben verändert. Gäbe es vieles dazu zum Sagen, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Ich schließe mit einem wunderbaren Vers aus dem 2. Petrusbrief. Dort heißt es im 1. Kapitel, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend, das ist niemand anderes als Jesus, und jetzt kommt's, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Was ist denn die größte und kostbarste Verheißung, die er uns geschenkt hat? Es war ja verheißen. Was ist diese Verheißung? Ewiges Leben. Was noch? Was ist die Verheißung, die er uns geschenkt hat, auf die sie gewartet haben? Die Israeliten haben ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass wer kommt? Der Retter und wer noch? Was war ihnen verheißen? Was wird Gott geben? Seinen? Ja, was noch? Seinen Geist. Wenn wir durchs Alte Testament gehen, für das Volk Israel steht das ja noch aus, oder? Denkt nur mal an die Stellen aus Hesekiel, dass er seinen Geist in sie geben wird. Verstehen wir? Dass das ganze Volk wiedergeboren wird. Der Geist wird mehrmals auch als Verheißung bezeichnet. Das ist die allerkostbarste Verheißung. Weil durch diese Verheißung lebt jetzt wer in mir? Jesus selbst, Gott selbst. Der Heilige Geist ist nichts Geringeres als Gott in uns. Ist das nicht gewaltig? Und jetzt schreibt der Apostel Petrus genau das, und damit möchte ich schließen, damit dürfen wir in die Woche gehen. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr, wir alle, durch diese Teilhaber von was werdet? Der göttlichen Natur. Ist mir das bewusst? Habe ich dafür Gott jemals gedankt, dass ich Teilhaber der göttlichen Natur bin? Wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich Teilhaber geworden der göttlichen Natur. Dann lebt Gott selbst in mir. Durch seinen Geist. Ist das nicht gewaltig? Und jetzt merke ich auf einmal, wie klein, wenn ich das vor Augen habe, werden all die Probleme meines Lebens. Da gibt es nichts, was ihn noch aufhalten kann. Ist das nicht gewaltig? Können wir nur noch staunen und danken und anbeten über diesem gewaltigen und großen Geschenk, das Gott uns gemacht hat in seinem Geist. Ich möchte schließen und bete noch. Herr Jesus, jetzt feiern wir heute Pfingsten und dürfen uns daran erinnern, dass du deinen Geist gesandt hast, damit wir Teilhaber werden dürfen der göttlichen Natur. Danke, Herr Jesus, dass das für jeden gilt, der an dich glaubt. Danke, Herr, dass wir mit diesem Wissen jetzt auch in die Tage, die vor uns liegen, gehen dürfen. Danke, dass du unser großer und gewaltiger Gott bist. Und wir bitten dich, dass du es uns Menschen machst, die sich immer mehr verändern lassen, auch durch dein Wort. Herr, an denen man das Wirken deines Geistes sehen kann. Danke, Herr Jesus, dass wir dich haben dürfen. Danke für deinen Geist. Amen. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Seid der Gnade unseres Herrn anbefohlen.